Ja, heute Morgen lesen wir nur einen Vers, Römer 7, Vers 13. Römer 7, Vers 13. Da schreibt Paulus: Aber heißt das dann, dass etwas, das gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Vielleicht nehmen wir noch mal kurz die Gliederung von Kapitel 7 zur Hand. Kapitel 7 ist ja in zwei Teile gegliedert. Einmal die Verse 1 bis 6 und dann die Verse 7 bis 25. Und die Verse 7 bis 25 sind wiederum in zwei Teile gegliedert. Die Verse 7 bis 12 und die Verse 13 bis 25. Und dieser Vers 13 bildet den Übergang. Hier fasst Paulus zum einen zusammen, was er vorher in den Versen 7 bis 12 gesagt hat, und leitet über zu dem nächsten Abschnitt, den Versen 13 bis 25. In den Versen 7 bis 12 hat Paulus zusammenfassend gesagt, das Gesetz ist an und für sich gut, es ist nicht die direkte Ursache für den Tod des Sünders. Verantwortlich für den Tod des Sünders ist die Sünde. Die Sünde hat das Gesetz benutzt, um dem Sünder vorzugaukeln, er könne das Gesetz einhalten und im Vertrauen auf seine Werke bei Gott das Leben und Gerechtigkeit erlangen. Der Sünder ließ sich auf dieses Täuschungsmanöver der Sünde ein und dadurch vermehrte die Sünde die Sünden in seinem Leben. Darum geht es in den Versen 7 bis 12. Vers 13 ist der Startpunkt zugleich für den nächsten Abschnitt, die Verse 14 bis 25. Darin sagt Paulus gegenüber dem, was er vorher in den Versen 7 bis 12 gesagt hat, eigentlich nicht viel Neues. Das Gesetz, auch wenn es heilsgeschichtlich von der Sünde gebraucht wurde, die Sünden zu vermehren, das Gesetz ist nicht böse wie die Sünde. Aber stellt sich hier eben doch die Frage, wie konnte das Gesetz im Gebrauch der Sünde stehen, wenn doch das Gesetz in seinem Wesen der Sünde entgegensteht? Wie konnte es sein, dass das Gesetz, welches gut ist, von der Sünde benutzt werden konnte, um die Sünden zu vermehren? Oder man könnte auch anders sagen, wenn das Gesetz gut ist, warum hat Gott, der ja auch gut ist, von dem das Gesetz kommt, warum hat er das Gesetz nicht benutzt, um die Sünden zu vermindern? Paulus versucht nun deutlich zu machen, dass die Sünde, auch wenn sie das Gesetz benutzt hat, das Gesetz in keiner Weise verändert hat. Das Gesetz in seinem Wesen bleibt gut. Das Gesetz bleibt in seinen Geboten vollkommen klar. Es könnte ja das Missverständnis auftreten, dass die Sünde das Gesetz erst einmal in seinen Geboten unklar macht. Dass der Mensch, der unter dem Gesetz lebt, erst einmal gar nicht versteht, was das Gesetz von ihm fordert. Aber das stimmt nicht. Das Gesetz ist gut und der Sünder erkennt das auch. Es ist ganz offensichtlich gut. Und das zeigt sich an der Erfahrung, die Paulus ab Vers 14 schildert. Das Ich, so nenne ich es mal, muss anerkennen, dass das Gesetz gut ist und das Ich möchte das Gesetz einhalten und muss erfahren, dass es bei allem guten Willen und bei aller Erkenntnis das Gesetz nicht einhält. Also, das Gesetz, auf dieses Gesetz fällt kein Schatten der Sünde. Auch wenn die Sünde dieses Gesetz gebraucht, um Sünden zu vermehren. Es ist das Gesetz heilig, es bleibt heilig, gerecht und gut. Vielmehr sagt Paulus es in Vers 13 andersherum. Dass die Sünde ein gutes Gesetz benutzte, um im Sünder böse Taten hervorzubringen, hat deutlich gemacht, wie abgrundtief böse die Sünde ist. Und in Wirklichkeit war es so, dass Gott das Gesetz benutzt hat, um die Sünde in ihrer boshaften Natur offenzulegen. Also es scheint so, als wenn das Gesetz ein Spielball der Sünde ist. Weil die Sünde durch das Gesetz in dem Sünder Sünden hervorbringen kann. Es scheint so, als wenn das Ganze sogar Gott entglitten ist. Aber so wie die Sünde mit dem Gesetz umgeht, läuft es genau so, wie Gott es geplant hat. Gott wollte dem Sünder deutlich machen, wie abgrundtief in ihm seine Sünde ist. Und dafür hat er das gute Gesetz offenbart. Das bringt Paulus am Ende von Vers 13 zum Ausdruck. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Diese Erfahrung musste das Volk Israel unter dem Gesetz machen. Es lernte unter dem Gesetz, wie böse die Sünde ist und wie verdorben das menschliche Herz ist, in dem die Sünde wohnt. Und dann beschreibt Paulus diese Erfahrung im weiteren Verlauf von Kapitel 7 sehr lebhaft. Er schildert die Erfahrung Israels mit dem Gesetz weiterhin in der Ich-Form. Er selbst hat an dieser Erfahrung als Israelit teilgehabt, weil er Angehöriger dieses Volkes ist. Aber er kennt das, was er beschreibt, auch aus seinem eigenen Leben als Pharisäer, der sich ganz unter das Gesetz gestellt hat. Paulus beschreibt in den Versen 14 bis 25 das Leben unter der Herrschaft des Gesetzes. Und er redet wie ab Vers 7 weiter in der Ich-Form. Erste Person Singular. Und dies hat Ausleger veranlasst zu fragen, welche Erfahrung beschreibt Paulus hier auf Vers 14? Beschreibt er hier die Erfahrung, die er als Christ mit dem Gesetz macht? Oder beschreibt er die Erfahrung, die das Volk Israel und er als Israelit unter dem Gesetz gemacht haben? Ich selbst neige zu der Sichtweise, dass Paulus hier die Erfahrung des Volkes Israel unter dem Gesetz beschreibt, an einer Erfahrung, an der er selbst teilgehabt hat. Und dies weist nun bei der Frage, ob er seine Erfahrung als Christ oder Nicht-Christ beschreibt, in eine bestimmte Richtung. Er beschreibt seine Erfahrung mit dem Gesetz, die ihn als Nicht-Christen gekennzeichnet hat. Er fährt fort, sich selbst als Beispiel eines Israeliten zu beschreiben, der unter der Herrschaft des Gesetzes lebt und zugrunde geht. Diese Sichtweise ist nicht unwiderstritten. Zum Beispiel gingen die Reformatoren davon aus, dass Paulus hier seine Erfahrung als Christ unter dem Gesetz beschreibt. Und die Antwort auf diese Frage ist nicht das zentrale Anliegen von Römer 7, aber es hat Einfluss darauf, welche Vorstellung wir vom normalen Christenleben haben. Und deswegen ist es sinnvoll, sich beide Sichtweisen einmal vor Augen zu führen, ganz fair Argumente auszutauschen, um dann möglicherweise zu einem Ergebnis zu kommen. Und es ist, wie in jeder guten Auseinandersetzung so, es ist immer fair, immer die stärksten Argumente zu Wort kommen zu lassen. Also keine Strohmänner aufzubauen, die man dann ganz leicht umnieten kann. Zuerst möchte ich die Argumente darstellen, die für die Sichtweise sprechen, dass Paulus hier seine Erfahrung als Christ mit dem Gesetz beschreibt. Ich habe ja meine Sicht schon angedeutet. Wenn ich jetzt die Argumente der Gegensicht darstelle, werde ich den einzelnen Argumenten jetzt heute Morgen nicht an jeder einzelnen Stelle widersprechen, sondern die Argumente sollen so positiv wie möglich rüberkommen. Und heute Abend erledigen wir dann den Rest. Ich habe euch die Argumente aufgeführt. Ich habe versucht, wirklich die besten Argumente zusammenzustellen. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Also es sind zwei Seiten. Also ihr braucht jetzt nichts mitschreiben oder so. Wir können die Argumente jetzt mal so nach und nach durchgehen. Es sind 8 Argumente, die dafür sprechen. Paulus redet hier wirklich von seiner eigenen Erfahrung als Christ, unter dem, oder die er mit dem Gesetz macht. Das erste Argument, das Ich muss Paulus auf sich selbst als Christ beziehen, das ist die natürlichste Annahme, wenn man so einen Text liest. In den Versen 7 bis 13 hat Paulus durchgehend in der Vergangenheitsform geschrieben. Und in den Versen 14 bis 25 schreibt er durchgehend in der Gegenwartsform. Dieser Wechsel in der Zeitform geschieht aus Gründen der Betonung. Paulus möchte jetzt eindrücklich seine Erfahrung beschreiben, die die er als Christ mit dem Gesetz macht. Vielleicht kurze Bewertung, nur aus meiner Sicht anzudeuten, wie stark dieses Argument ist. Es ist eines der stärksten Argumente, die diese Sichtweise vorbringen kann. Die Erfahrung zeigt, jemand, der Römer 7 liest, dem muss man dann erst erklären, wie es sein kann, dass Paulus nicht von sich spricht. Wo er doch immer ich sagt. Ich. Das zweite Argument, einige Verse in diesem Abschnitt beschreiben Erfahrungen, die nur auf das Wirken des Heiligen Geistes in den Christen zurückzuführen sind. Paulus bezeugt in Vers 22, dass er seiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz zustimmt. Und diese Zustimmung deutet darauf hin, dass das Ich, von dem hier die Rede ist, vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dazu kommt noch, dass in den Versen 15 bis 20 Paulus seinen unbedingten Willen bekundet, das Gesetz einzuhalten. Und erst aus dem festen Vorsatz, es zu halten, erwächst dann umso eindringlicher die Erkenntnis, dass er es aus eigenen Kräften nicht halten kann. Ich habe das Zitat eines bekannten Auslegers wiedergegeben. Cranfield heißt er. Je ernsthafter ein Christ aus Gnade leben möchte, umso bewusster wird ihm seine bleibende Sündhaftigkeit. Die Tatsache, dass sogar seine besten Taten und Handlungen durch seine Selbstgefälligkeit verunstaltet werden. Diese ist weiterhin stark in ihm und keineswegs weniger böse, nur weil sie häufig raffinierter verschleiert wird als vorher. Also Cranfield will so viel sagen wie, Christen sind eigentlich genauso böse wie vorher, nur haben sie Methoden, um das zu verschleiern. Sie haben gelernt, bestimmte fromme Verhaltensweisen nach außen an den Tag zu legen. Und zumindest zum Teil belügen sich Christen mit diesen frommen Etiketten gegenseitig. So, nach Vers 25 dient das Ich, was seinen inneren Menschen anbetrifft, dem Gesetz. Ganz am Schluss, der letzte Vers, also gilt nun, dass ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene. Dieses Empfinden und Bestreben kann einem Nichtchristen nicht nachgesagt werden. Von denen gilt vielmehr, was Paulus in Kapitel 3, Römerbrief Kapitel 3, Vers 11 sagt, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Klammer auf, keiner fragt danach, was gut sei. Keiner fragt nach Gottes Geboten. Demgegenüber bekennt Paulus in den Versen 15 bis 21, Kapitel 7, dass er das vom Gesetz geforderte Gute wirklich tun will. Und gerade mit diesem Vorsatz macht er umso tiefer die Erfahrung, dass er das Gute nicht aus eigenen Kräften tun kann. Lesen wir mal die Verse 15 bis 20. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, denn ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Der also, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Starkes Argument, ja oder nein? Würde mich mal interessieren.
Ja, ich denke schon.
Starkes Argument.
Ja.
Das bestätigt mich in meiner daran, dass ich wirklich gute Argumente aufgeführt habe. 2-0, ne? Drittens, das dritte Argument für die Sichtweise, Paulus schildert wirklich seine Erfahrung als Christ. Paulus beschreibt den Verstand oder den inneren Menschen von Nichtchristen grundlegend anders, als er es hier tut. Nach Römer Kapitel 1, Vers 28 hat Gott die Heiden ihrem Verstand preisgegeben, sodass sie zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig sind. Zitat: Da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Aber so wie Paulus in Vers 25 schreibt, ist es ja so, dass der Verstand des Ich aus Römer 7 dem Gesetz dient. Also gilt nun, Vers 25, dass ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene. Entsprechend auch Vers 22, ich stimme meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Das vierte Argument, Paulus gebraucht den Ausdruck vom inneren Menschen dreimal. In 2. Korinther 4, Vers 16, in Epheser 3, Vers 16 und in Römerbrief Kapitel 7, Vers 22. Vielleicht schlagen wir mal auf, 2. Korinther 4, Vers 16. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Mag jemand von euch mal bitte den Vers lesen?
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Ja.
Und diese Erfahrung macht Paulus als Christ und Missionar. Er will hier zum Ausdruck bringen, äußerlich sieht es oft so aus, als wenn er kurz vorm Tod steht, durch Verfolgung. Innerlich aber hält Gott ihn bei der Stange. Innerlich ist Paulus immer erfüllt von der Freude am Evangelium. Und dann in Epheser 3, Vers 16 bittet Paulus Gott im Hinblick auf Christen, Gott gebe es euch durch seinen Geist, dass euer innerer Mensch gestärkt werde. So, man sagt, wenn in diesen beiden Stellen Gott von Christen spricht, und wenn er dann in Römer 7, Vers 22 auch von dem inneren Menschen spricht, den das Ich hat, dann spricht er da auch von, dann spricht Paulus auch dort von sich als Christ. Ich würde sagen, dieses Argument kriegt 6 von 10 Punkten. Also, ist schon, also das ist so ein, wenn man sich auf 3 Stellen beruft, besagt das noch nicht so viel aus. Ne? Aber ich wollte ja noch nicht so viel bewerten. das fünfte Argument. Der Abschnitt 13 bis 25 schließt mit der zusammenfassenden Aussage ab. In Vers 25b. Nun ist es also so, dass ich meiner inneren Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, nachdem aber, wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt bin. Wichtig ist nun, dass Paulus dies sagt, nachdem er in Vers 24 und 25a das Elend seiner Sünde beklagt hat und dann Gott für seine Rettung gedankt. Vers 24: Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann abschließend, nun ist es also so, dass ich meiner inneren Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, nachdem aber, wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt bin. Das Argument ist ein starkes Argument, weil es wird gesagt, derjenige, der am Ende zusammenfasst, dass er seiner inneren Überzeugung nach dem Gesetz Gottes dient, aber von Natur aus an das Gesetz der Sünde versklavt ist, das ist der, der vorher Gott für seine Rettung durch Jesus Christus gedankt hat. Es kriegt 8 bis 9 Punkte. Der Zustand, den Paulus dann abschließend beschreibt, ist offensichtlich der eines erretteten Menschen. Die Erlösung von der Sünde schließt eben nicht aus, dass Christen mit der Sünde in ihrem Leben zu kämpfen haben und oft genug diesen Kampf verlieren. Dies ist nicht die Ausnahme in ihrem Leben, dass Christen im Kampf gegen ihre Sünde verlieren. Das ist nicht die Ausnahme in ihrem Leben, sondern eine stetige Wirklichkeit. Das sechste Argument liest man Römerbrief Kapitel 7 im Zusammenhang der Kapitel 6 bis 8 wird hier deutlich, dass die Spannung beschrieben wird, in der die Christen in dieser Welt leben. Können wir mal Römer 6 aufschlagen, Römer 6, Verse 6 bis 11. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Also die Vertreter dieser Sichtweise, dass Paulus in Römer 7 von Christen spricht, sagen, diese Stelle könnte man so verstehen, als wenn es nicht zu Römer 7 passt. Also in Römer 6 sagt er, unsere Beziehung zur Sünde ist aufgehoben. Wir stehen nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Wie passt das zu der Herrschaft, die Sünde über den Betreffenden in Römer 7 ausübt? Offensichtlich hat die Sünde ja da eine Herrschaft über das Ich, dem das Ich nicht entrinnen kann. Hier würden eben die Vertreter dieser Sichtweise sagen, man darf es nicht übertreiben. Sogar in Römer 6 hat Paulus diesen Zwiespalt, in dem das Ich steht. Einerseits ist die Herrschaft der Sünde durchbrochen, Verse 6 bis 11. Gleichzeitig aber werden die Christen dann ab Vers 12 in Kapitel 6 aufgefordert, sich nicht mehr von der Sünde beherrschen zu lassen. Warum? Weil es möglich ist, dass die Sünde Christen weiter bestimmt, weil Christen auch noch eine sündige Natur haben. Vers 12, Kapitel 6, Vers 12, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Also hier eben der Hinweis, die Sünde will Christen beherrschen. Das sagt Paulus schon in Römer 6. Und in Römer 7 geht Paulus eben einen Schritt weiter, dass er sagt, sie tut es tatsächlich. Sie will nicht nur den Christen beherrschen, sondern sie tut es. Immer wieder. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Wirklichkeit, in der der Christ lebt. Er macht auch die Erfahrung, dass er aus Glauben vor Gott gerecht dasteht und dass Gott durch den Glauben neue Frucht in seinem Leben wirkt. So viel vielleicht zum sechsten Argument. Das siebte Argument ist sehr ähnlich wie das sechste. Paulus sieht den Christen in dieser Spannung, dass er jetzt schon gerecht ist, aber immer noch ein Sünder ist. Und darum benutzt Paulus in Kapitel 7, Vers 24 die Zukunftsform in der Klage, wer wird mich erlösen von diesem Leib, der dem Tod verfallen ist? Und es wird so argumentiert, dass Paulus hier als Christ redet, der auf die endgültige Erlösung seines Leibes wartet. Als Christ sehnt er sich danach, weil er in diesem Leben durch den Tod verfallenen Leib die Erfahrung macht, die er in Kapitel 7 beklagt. Und es wird dann auf Kapitel 8, Vers 10 verwiesen. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Kapitel 8, Vers 10. Christen sind ihrem Leib nach genauso der Sünde ausgeliefert wie Menschen. Sie müssen sterben, weil sie alle von Adam abstammen und durch die Sünde zumindest den zeitlichen Tod erfahren. Und es wird gesagt, das, was Paulus in Kapitel 8, Vers 10 beschreibt, ist das Gleiche, was in Kapitel 7, Vers 24 in der Klage zum Ausdruck kommt. Und das letzte Argument, das achte, was Paulus in Kapitel 7 umtreibt, sind nicht in erster Linie Tatsünden, sondern innere Gedankensünden. Dies stellt Römer 7 in Nachbarschaft zum Galaterbrief, auch von Paulus, Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Es wird so argumentiert, Galater 5 ist unstrittig an Christen gerichtet. Das ist die Erfahrung, die Christen machen. Es wird weiter gesagt, Galater 5 beschreibt denselben Kampf mit der Sünde, wie Paulus ihn in Römer 7 beschreibt. Ergo, Römer 7 beschreibt die Erfahrung, die Christen mit dem Gesetz machen. Und dies alles zusammengenommen, diese 8 Argumente, sind eindrückliche Argumente für die Sichtweise, dass Paulus wirklich seine Erfahrung als Christ beschreibt. Und dass er diese Erfahrung als beispielhaft ansieht für die Erfahrung, die alle Christen unter dem Gesetz machen und mit dem Gesetz machen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ich muss das jetzt ein bisschen in der Schwebe lassen, also meine Beurteilung des Ganzen. Ich versuche dann heute Abend die andere Seite darzustellen. Und jeder muss natürlich dann für sich die Argumente gewichten. Darauf kommt es dann an. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen fair dargestellt war. Also, dass die Argumente jetzt keine Strohmänner sind. Ne? Also, andere Argumente für diese Sichtweise sind mir im Moment nicht bekannt, die auch jetzt wirklich Gewicht haben können. Welches Argument haltet ihr denn für besonders gut? Von den 8.
Nummer 5. Weil der 24-25 scheint doch einen ziemlich starken Ergebnischarakter zu haben. Also wie höre ich jetzt?
Ja, auch Argument 1 würde ich sagen, nicht nur weil es Präsens ist, sondern auch weil die Zeitform eben sich geändert hat. Also irgendwo muss da ja ein Cut, oder legt ja schon schwer ein Cut nahe. Also ich kann auch in der Gegenwart was erzählen, im Deutschen, wenn ich was erzähle, was gestern passiert ist. In manchen Situationen. Aber wenn ich die Zeitform wechsle, dann will ich dadurch eigentlich generell irgendwas ausdrücken.
Jonathan?
Ich finde das Argument ziemlich überzeugend, dass es derselbe Glaubenskampf wie in Galata, weil beide Briefe wurden ja zum Paulus verfasst. Und deswegen liegt es eigentlich nahe, dass wenn er das mit dem Christen in Rom und das mit dem Christen in Galatien oder wie es das passt, egal, auf jeden Fall, dass er denen dasselbe sagt, also dass er, wenn das dasselbe beschreibt, dass er das aus derselben Sicht sagt und wenn das so ist, dass er ein Galaterbrief aus Sicht eines Christen geschildert hat, dann liegt es eigentlich nahe, dass man denkt, dass es im Römerbrief genauso ist.
Mhm. Ich finde, das leitet auch schon ziemlich durch, weil, also dass der da schon sich als Christ beschreibt, weil sonst wäre er auch gar nicht so zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen. Und ich finde, dass das Argument eigentlich so für mich das Stärkste, weil halt ziemlich dauert, bis man zu diesen Erkenntnissen wirklich so auf den Reset kommt, dass man also im tiefsten Sinne auch verschwindet.
Ist das jetzt noch ein zusätzliches Argument oder ohne es sogar irgendwo?
Das meinte ich jetzt im drittes.
Das dritte, ne?
Ich finde das dritte auch sehr stark, weil es eigentlich für mich jetzt der erste Ansatz gewesen wäre, wie ich rangegangen bin, weil bevor ich das Ich definiere, also müsste ich erstmal definieren, wie beschreibt Paulus und vor allem gerade im Römerbrief den Menschen überhaupt. Also wenn er von Menschen redet, was ist sein Bild von Menschen, wie er beschreibt? Er beschreibt Menschen eigentlich immer als jemand, der von sich aus Göttliches nicht erkennen kann. Also das, der natürliche Mensch ist für Paulus immer derjenige, der für Göttliches blind ist und es nicht erkennen kann. Und von daher ist es für mich wahrscheinlicher, dass er jetzt hier sagt, es ist ein Christ, der eben erkannt hat, wie sündhaft er ist und der immer mehr erkennt, wie sündhaft er ist, weil er eigentlich das Verlangen hat, Gott zu dienen, aber es doch nicht kann, weil seine Sünde immer noch in ihm wohnt.
Aber differenziert er sich stark jetzt zwischen Israel und den gemeinen Heiden? Also ich meine, den Israeliten beschreibt er ja anders eigentlich. Ne? Er hat Eifer für Gott, er strebt mit ganzer Kraft aber danach, das Gesetz zu halten. Also eine gewisse Erkenntnis wird man dem auch zugeben.
Letzten Endes zitiert er aber auch, wenn er den Menschen beschreibt, gerade Psalmen, die alle Menschen mit einschließen, wo er sagt, keiner sucht nach Gott. Also von daher beschreibt den Menschen prinzipiell auch den Duden, dass er trotz des Gesetzes eigentlich Gott nicht sucht, sondern
ja, in letzter Konsequenz ist es so. Und auch in seinem blinden Eifer quasi ist er letztlich dem Heiden vielleicht irgendwo gleichzustellen, aber trotzdem beschreibt er den Christ oder den Israeliten durchaus anders. Das ist jetzt hier zu sagen, weil er hier jemanden beschreibt, der danach strebt, das Gesetz zu halten, der Freude hat am Gesetz, zu sagen, das kann oder muss dann ein Christ sein. Das geht aus meiner Sicht zu weit, sondern man würde dann sagen, das kann ein Christ sein, aber in gewisser Art und Weise kann das auch den Israeliten meinen, der sich das Gesetz vorstellt und von ganzer Kraft danach strebt, es zu erfüllen.
Ach, ich finde das Argument 8 eher ziemlich schwach. Gerade wegen dem letzten Satz, wenn ihr euch hier auf den Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Ich finde, das ist eigentlich so ein entscheidender Unterschied zu Römer 7, dass der Christ in Römer 7, der kämpft ja gerade darum, sich vom Heiligen Geist beherrschen zu lassen oder vom Heiligen Geist führen zu lassen, und er schafft es aber nicht. Und in Römer 8 richtet er die Aufforderung dann, das zu tun.
Mhm. Welchen Vers ist jetzt Römer 8 vor allem?
Römer 7 meine ich.
Achso. Gut, lassen wir das so stehen. Einen Mittag, einen Nachmittag dran.
Thank you.